Deutschlandfunk, Europa heute.
Wenn sich heute auf der US-Militärbasis in Ramstein in Rheinland-Pfalz rund 40 Staaten treffen, darunter Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsminister der NATO-Staaten, dann wird es auch um Waffenlieferungen an die Ukraine gehen. Mit dabei ist auch die deutsche Christine Lambrecht. Von den NATO-Partnern sind immer mehr bereit, der Ukraine mehr Militärhilfe zu leisten. Und das bedeutet im Moment, auch schwere Waffen zu liefern, wie Kampf- und Schützenpanzer, Kriegsschiffe oder Kampfflugzeuge. Auch Deutschland scheint dazu jetzt bereit, das berichten zumindest mehrere Nachrichtenagenturen und berufen sich dabei auf Regierungskreise. Die Rede ist von Panzern und Flugabwehrsystemen. Damit scheint die Bundesregierung ihren Kurs zu ändern. Und so einen Kurswechsel, den haben die Niederlande bereits hinter sich. Die Regierung war zu Beginn des Krieges in der Ukraine ähnlich zurückhaltend wie Deutschland. Und darüber kann ich jetzt mit unserem Korrespondenten Ludger Kacmircak sprechen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Kacmircak, die niederländische Verteidigungsministerin Kascha Ollongren will der Ukraine Panzerhaubitzen 2000 liefern. Eine Waffe aus deutscher Produktion. Was hat für die Regierung letzten Endes den Ausschlag gegeben, ihren Kurs zu ändern und sich für diese Lieferung zu entscheiden?
Nun, Verteidigungsministerin Ollongren rechtfertigt diesen Schritt mit der jüngsten russischen Offensive im Donbass. Dahinter steckt also die Logik, wenn die Kämpfe härter werden, müssen auch die Waffen schwerer sein. Gleich zu Beginn des Konflikts hat die Niederlande ja schon leichtere Waffensysteme geliefert. Ich glaube, letztlich ist das nicht nur eine politische, sondern auch eine emotionale Entscheidung. Ich glaube, die Bilder aus Butscha und Mariupol wecken hier in den Niederlanden doch viele schlimme Erinnerungen an die Jugoslawienkriege Mitte der 90er Jahre. Wir dürfen nicht vergessen, es waren damals niederländische Blauhelmsoldaten, die im Sommer 1995 hilflos Zeuge des Massakers von Srebrenica geworden sind. Das empfinden hier viele Menschen bis heute als große kollektive Schuld und als nationales Trauma. Und niemand hier möchte, dass sich so etwas nochmal wiederholt.
War das denn eine schwierige Entscheidung innerhalb der Koalitionsregierung von Ministerpräsident Rutte? Immerhin sind 4 Parteien an der Regierung beteiligt.
Ja, natürlich von linksliberal bis christlich-konservativ muss dieses Kabinett ein breites Spektrum bedienen. Das ist immer schwierig. Die Regierung steht aber geschlossen hinter diesen Waffenlieferungen. Und dass sie so unmissverständlich Einigkeit demonstriert, liegt natürlich auch daran, dass sie diese Entscheidung gegenüber einem extrem zerklüfteten Parlament verantworten muss. Also in der zweiten Kammer in Den Haag sitzen 19 Fraktionen, darunter auch Parteien, die gegen Waffenlieferungen an die Ukraine sind. Und um denen den Wind aus den Segeln zu nehmen, war es dem Kabinett wichtig, in dieser Frage geschlossen aufzutreten.
Und wie laut sind die kritischen Stimmen in den Niederlanden, wenn es um Waffenlieferungen geht, um Kriegsgefahren?
Ja, die kritischen Stimmen kommen aus den gleichen Lagern wie in Deutschland. Also die SP, die Sozialistische Partei, hat sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Auf der anderen Seite auch das Rechtsnationale Forum für Demokratie, dem die etablierten Parteien hier nachsagen, es werde finanziell aus Moskau unterstützt. Das sind die lautesten Gegenstimmen. Die großen Oppositionsparteien, aber allen voran die Sozialdemokraten, stehen hinter dieser Regierungsentscheidung. Also die Zustimmung ist eindeutig größer als die Kritik.
Wie geschlossen agiert die Regierung denn, wenn es um die Energiefrage geht, also darum, sich unabhängig von russischem Gas zu machen? Oder anders gefragt, wie schwer ist der Regierung die Entscheidung gefallen, bis Ende dieses Jahres den Verbrauch von russischem Erdgas komplett einzustellen?
Ja, das war eine bemerkenswerte Ankündigung. Allerdings fällt den Niederländern das, glaube ich, leichter als uns in Deutschland, weil sie nur 15% ihres Bedarfs mit russischem Gas abdecken. Und das lasse sich kompensieren, sagt die Regierung, A, durch Einsparungen, also weniger Gasverbrauch, sowohl in Privathaushalten als auch in der Industrie. Und B, durch die Umstellung auf Flüssiggas und Importe aus anderen Ländern. Da sind die Niederländer schon sehr weit. Es gibt im Rotterdamer Hafen einen großen LNG-Terminal, der jetzt ausgebaut werden soll. Und in Eemshaven, also direkt an der Grenze zu Deutschland, soll ein zweiter Flüssiggasterminal gebaut werden. Deutschland plant Ähnliches, ist da aber noch ein Stück weit zurück.
Das heißt, die Energiefrage ist nicht so heikel, wie sie auf den ersten Blick zu sein scheint.
Also ich glaube, nicht so dramatisch. Ich denke, die Niederländer wüssten sich zu helfen. Zur Not verfügt das Land ja sogar noch über reichlich eigene Erdgasreserven. In Groningen gibt es das früher mal größte Erdgasfeld der Welt. Da soll eigentlich schon in Kürze der Gashahn abgedreht werden, weil die Förderung in der Region häufig zu Erdbeben geführt hat. Und es gibt keine Zustimmung mehr in der Bevölkerung. Aber die Vorräte sind noch da. Und im schlimmsten Falle könnte man da den Förderstopp um ein paar Jahre verschieben. Daran wäre übrigens auch Deutschland gelegen, weil auch wir Gas aus Groningen importieren.
Herr Kacmircak, ich möchte noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Die EU-Staaten haben sich auf eine ganze Reihe von Sanktionen gegen Russland verständigt. Die Energiefrage gehört da auch zu, aber eben auch das Vorgehen gegen russische Oligarchen. Wie geht die niederländische Regierung da vor?
Ja, wir haben vor ein paar Tagen erlebt, dass hier Schlagzeilen die Runde machten. Die Behörden hätten 14 Luxusjachten russische Oligarchen beschlagnahmt und es würde auch weiter ermittelt. Jetzt kam die Nachricht, die Ermittlungen sind weitestgehend eingestellt. Das Problem ist, an das Geld der Oligarchen kommt der niederländische Fiskus nicht ran. Und da sind die Niederländer eigentlich Opfer eines trickreichen Steuersystems geworden, das sie selbst geschaffen haben. Viele reiche Russen haben ihr Vermögen über niederländische Treuhandbüros in ausländische Steuerparadiese transferiert. Das ist hier seit vielen Jahren bekannt, wird auch kritisiert, dagegen wird auch seit vielen Jahren ermittelt, aber der niederländische Staat hat diese Schlupflöcher selbst geschaffen. Insofern sind die Behörden machtlos und dass die Regierung eine direkte Konfrontation mit Moskau scheut, so wird das hier in den Medien geschrieben, das scheint mir nur die Hälfte der Wahrheit zu sein.
Wie kommt denn dieser Kurs der Regierung gegen Moskau, gegenüber Russland bei der niederländischen Bevölkerung an?
Die Zustimmung ist, glaube ich, groß, denn das russisch-niederländische Verhältnis ist angespannt seit vielen Jahren, nicht erst seit dem Abschuss der MH17 im Osten der Ukraine, für den die Niederländer ja auch mit Moskau verantwortlich machen. Es gab schon davor und auch danach eine ganze Reihe von Konflikten. 2018 hat der niederländische Geheimdienst einen Hackerangriff auf die Organisation für das Verbot chemischer Waffen in Den Haag vereitelt, just als man da gerade damit beschäftigt war, die Vergiftung von Sergei Skripal und dessen Tochter in Salisbury aufzuklären. Letztes Jahr haben russische Kampfjets ein niederländisches Kriegsschiff im Schwarzen Meer bedrängt. Also es gab viele Zwischenfälle, die dafür gesorgt haben, dass es zwischen Moskau und Den Haag schon sehr lange knirscht.
Ludger Katzmierczak war das aus den Niederlanden. Besten Dank.